Also Freunde, was war das schon wieder für ein Morgen hier? Ihr kennt das sicherlich, gerade wenn es Montag ist, aber jetzt ist nicht Montag, aber es fühlt sich fast an wie Montag. Man ist top motiviert natürlich, man startet in den Tag, die Sonne geht auf.
Du kannst nicht.
Was ist denn los, Antonio?
Du kannst nicht sagen, es ist Montag, aber es ist eigentlich gar kein Montag. Und
naja, die Sendung, die Leute wissen das schon zu abstrahieren, dass man den Podcast nicht in dem Moment aufnimmt, wo sie es hören. Es kann ja auch Dienstag bei euch sein. Jedenfalls war heute früh los und mir gegenüber sitzt wirklich mein bester Kumpel seit, ich weiß gar nicht, ich habe diesmal gar nicht gezählt, aber es sind knapp 8000 Tage. Der Wolfgang Petri des Saxophons.
Boah, das war Beleidigung.
Wieso? Du hast inzwischen fast so viele Armbänder wie er. Wenn du dich hier entkleidest. Es ist schon fast entkleiden, wenn du deine Armbänder abnimmst. Ja, aber es war freundlich gemeint mit einem saftigen Neckarstoß. Naja, es war jetzt verredet. Egal, ich war eben ein bisschen zu überpasted jetzt in meiner Ansage. Ja. Egal, ihr seid jetzt hoffentlich drin in der Sendung. Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts 7700 Tage. Und ich will Antonio auch kurz zu Wort kommen lassen. Sag mal was.
Hallo.
Gut. Heute, ihr Lieben, soll es um ein ganz besonderes Thema gehen. Aber bevor wir dahin kommen, und ich hoffe, ich habe jetzt genügend Spannung erzeugt.
Ich bin auch gespannt.
Ja. Antonio, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut.
Ja?
Ha. Ja, sehr, sehr gut. Es waren ein paar laue Tage.
Was heißt lau?
Also von den Temperaturen.
Ja, ach so, ja.
Und es war, die Sonne ist echt schön. Ich finde, so auch, also ich mag so die äußeren Umstände. Wenn die schön sind, dann kann ich das ganz doll genießen.
Da hüpft das Herz.
Ja. Mein Fahrrad ist gebaut.
Ja.
Ich habe eine neue Kette drauf und das Schutzblech hinten ist wieder reingebaut, richtig hinten.
Ja.
Und es schleift jetzt nicht mehr beim Fahren.
Stark.
Es ist wirklich.
Man freut sich auch über die kleinen Dinge.
Und jetzt, ich habe wirklich einen ganz, ganz tollen Fahrradladen. So die Speiche hier in Leipzig.
Ja.
Man kommt rein und man kennt alle irgendwie schon und, und es ist einfach ganz kollegial und schön.
Ja.
Und die kümmern sich rührend um mein Fahrrad immer wieder. Um die Fahrräder.
Ja.
Und wenn ein Fahrrad gut fährt, das ist Wahnsinn. Ja. Das macht so Spaß. Also es ist wirklich unglaublich.
Ja,
also
ja.
Wirklich, halt wirklich wunderschöne Tage.
Ja. Wirklich, aufgrund der Fahrräder.
Nein, einfach, das sind so Kleinigkeiten, die mich so glücklich machen.
Ist gut.
Gestern Abend schönes Risotto gekocht.
Ja. Was für ein Risotto?
Steinpilz-Risotto.
Also das ist dein, durfte
mein
Lieblings, auch schon mal
Lieblingsrisotto, ja.
Okay. Und machst du die Pilze nach wie vor so ganz klein wie bei mir?
Mini. Also
Mini,
Also, weil einfach, dass alle glücklich sind, weil nicht jeder liebt Pilze. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum, aber es ist so eben, ist eben so. Nee, und dann sind so kleine Momente, die machen mich wahnsinnig glücklich. So.
Ja.
Dann fährst du so durch mit dem Fahrrad durch so einen Wald, riechst es so, dass es so gerade so eine Veränderung gibt in der Natur. Und aber dann hast du plötzlich so ein, es gibt ja so Momente, wo du dann durch so eine Straße fährst und dann kommt nochmal so ein leichter, wärmerer Windstoß.
Ja.
Oh Gott, das ist so schön. Das sind so kleine Momente, wo ich so denke, und ich habe wahnsinnig viel Sport draußen gemacht.
Ja.
Ey, danach, wenn du das machst, ist die Woche geil.
Ja, finde ich auch. Ich hatte auch gleiche Erfahrungen mit Endorphinausschüttungen nach Sport. Ne? Mhm. Und ich war natürlich als Kleingärtner wieder unterwegs diese Woche.
Ja.
Ja. Wir haben einen Baum, der ist sehr, sehr groß.
Ja.
Und ich habe mal geguckt, man
ist
braucht...
Ist die Rotbuche vorne?
Genau. Man braucht 3 Stunden, um das Laub wegzumachen.
Ja, ja.
Also, wenn man das einen Monat nicht gemacht hat. Ne? Ja. Dann, deshalb, ich habe viel Laub weggemacht, dann habe ich Rasen gemäht. Muss man nochmal machen in der Jahreszeit jetzt.
Hast du es auch gedüngt?
Ja klar, alles.
Ja.
Alles. Der Kleingärtner kam
so
raus.
So der Herbst, Dung ist, glaube ich, ganz wichtig eigentlich. Ne?
Ja, alles drauf.
Ey, wusstest du, dass Rasen eigentlich eine Erfindung des Menschen ist?
Gibt's in der Natur nicht so, ne?
Nee, ist eigentlich totaler Quatsch. Also klar gibt's mal Grashalme und so ein Kram, aber so die Art und Weise von Rasen, was wir so als Rasen empfinden, ist eigentlich Quatsch.
Ich bin da auch nicht so eitel bei meinem Rasen.
Nee, ich bin
sag
da,
ich mal. Das ist nicht auch, so. Ja. Da kann auch mal
ein paar
Brennnessel vorkommen. Weißt du? Und Maulwurfshügel. Und
ja, na, unbedingt. Moos. Unbedingt. Ja.
So, deshalb.
Ja, früher gab es da wirklich solche Maulwurfsfallen, ne?
Gibt's immer noch. Ne? Also die, ich sehe das manchmal in der Nachbarschaft, da gibt es so Stäbe, die du reinsteckst in die Maulwurfshügel.
Und?
Die machen so einen Ton. Die vertreiben den Maulwurf.
Weißt du, was ist denn das für Stäbe?
Na, das sind na, das
so elektronische, aus- so mit Batterie irgendwas drin.
Genau, und da ist eine Batterie drin, verbreiten irgendwie so eine Frequenz. Ich weiß nicht, was die genau machen.
Tinnitus
aber,
heißt der.
Naja, aber es ist wirklich so, wenn du daran vorbeiläufst, denkst du wirklich, du hast einen Tinnitus.
Genau, das kann man sich gerade vorstellen. Maulwurf. Mein Tinnitus macht dann gleich mit.
Ja, wahrscheinlich.
Macht gerade wirklich, der wird gerade lauter dadurch.
Ja.
Weil ich jetzt mir das vorstelle, wie das klingt. Und so klingt es, wie es jetzt gerade bei mir drinnen klingt.
Ja. Also insofern, Antonio, ich habe auch viel Frischluft genossen, weil ich dachte auch
aber
die nächste Zeit.
Ganz kurz, aber ich muss jetzt nochmal einhaken bei dem Maulwurfsding. Das ist doch krass, das sind doch Tierchen, dass man das macht.
Ja, naja, ich will jetzt, mich da jetzt, ich habe da jetzt keine große Meinung dazu, weil ich bin da jetzt nicht der Experte drin, aber natürlich, ich habe das im Nachbarsgarten gesehen, der komplette Garten war umgegraben, ne, ja, von Maulwürfen. Ja. So. Und dann natürlich, also wenn da mal ein Maulwurfshügel ist, wäre ich auch nicht der Typ, der dann sagt, Maulwurf muss weg. Aber wenn dann dein halber Garten zersenzt ja ist durch Hügel, dann muss man, glaube ich, schon was machen. Und ich glaube, das Ding tötet ja jetzt nicht den Maulwurf. Ne? Ja, so das vertreibt ihn einfach in meinen Garten.
Aber ich habe letztes Jahr beim Wandern an der Mulde einen ja Maulwurf auf dem Wanderweg entdeckt, der sich ja verirrt hat. Und das sind ja so niedliche Tierchen. Das ist ja süß. Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinnig deppert und blind wie Sau.
Ja.
Aber das war echt, das war ein Highlight.
Ist possierlich.
Ja. Dann ja, so einen Karton genommen, ja, rübergeschoben und dann hat es sich sofort wieder eingegraben. Einmal, ist auch so krass, wenn man einfach so, wenn man so eine Funktion hat als Lebewesen, so graben.
Naja, ist so wie bei uns, weißt du, du ja kannst halt Saxophon spielen und ich kann halt Klavier spielen. Aber
ich bin noch ein bisschen mehr. Ich bin ja zum Beispiel der auch hier, egal, lass mal das. Lass mal das Thema. Ich wollte jetzt, das wäre jetzt ein bisschen zu persönlich gewesen.
Ja, naja, na ja, ist eigentlich.
Nein.
Na gut, okay.
Lass uns zum Thema kommen. Okay,
ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell heute über Maulwürfe sprechen werden.
Ja, aber das ist wirklich, das ist ein Thema. Weil das kriegen wir so meistens nicht mit, weil die da in unserem Alltag auf der Autobahn.
Das stimmt, ja klar. Die Welt der Maulwürfe und unsere Welt kreuzt sich selten.
Ja.
Aber diese Woche war es soweit. Und ich wollte sagen, frische Luft habe ich auch nochmal genossen, denn wir sitzen demnächst wieder viel rum. Die ja Tour nimmt eigentlich jetzt so richtig Fahrt auf.
Ja.
Muss man sagen. Jetzt kommen wirklich viele Konzerte. Heißt auch wirklich viel rumsitzen, viel im Auto sitzen, dann wieder im Club sitzen, dann beim Konzert. Also ich muss sitzen. Und man sitzt eigentlich die ganze Zeit nur rum.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, Freunde, auch in unserem Alter, man spürt es dann irgendwann, gerade in der Jahreszeit, wenn es dann schneller dunkel ist und grau wird, dann fühlt man sich irgendwann wie so eine Pflanze, die nicht gegossen wird. Deshalb war das wichtig.
Das ist so krass, dass wir eigentlich ja genauso wie die Maulwürfe auch so Tierchen sind,
ja,
die eigentlich so einen klaren Ablauf brauchen.
Ja.
So von, ja, du stehst jetzt auf, ja, und dann machst du was und das versuchst du irgendwie jeden Tag so ähnlich durchzuziehen.
Mhm.
Wenn du das mal durchbrichst,
ja,
eigentlich das, was man als Student immer macht, also zumindest unser Studium war ja so, dass man jeden Tag so lebt, als wäre es der Letzte.
Ja.
dann rächt sich das irgendwann extrem so. Und das ist so komisch, dass man ja immer als Mensch versucht, also was anderes zu sein. Zumindest wir sind das als Charaktere,
ja,
dass man sich, also zu mir geht es zumindest so, ich möchte ja das immer durchbrechen und sagen, nein, der Alltag, der kriegt mich nicht ganz.
Ja, ist aber, glaube ich, auch gut. Behalte dir das.
Ja.
Ja.
Ja, weil das ist jeden Tag gleich, das würde mich...
Na klar.
Es muss, also ja, gut. Ja. Nächstes Thema, also das Hauptthema. Du hast mir gestern Abend sehr spät noch geschrieben.
Ja.
Und ich habe es nicht gesehen,
ja,
nicht gehört, ja, weil ich habe nebenbei noch E-Mails für uns beantwortet.
Ja, vielen Dank.
Und die Küche gemacht.
Ja.
Und dann ist das einfach untergegangen, weil ja du gesagt hast, was machen wir denn morgen als Thema?
Ja.
Und dann schriebst du einfach irgendwann,
ja,
das machen wir als Thema.
Ja.
Und ich mache die Sendung.
Ja.
Und du hörst mir zu.
Nee, ich moderiere doch. Ich führe dich doch hier gut durch. Ich weiß, dass du dazu eine Meinung hast und auch viel Wissen hast.
Ja.
Und
jetzt bin ich gespannt, was das Thema ist.
Maulwürfe.
Nein.
Nein, es soll heute mal um klassische Musik gehen.
Mhm.
Ja. Weil, ihr Lieben, jetzt die Woche, wir hatten im Prinzip noch eine Woche frei, also wir waren nicht unterwegs. Frei war sie natürlich nicht, ne? Wir haben ganz viel nebenbei zu tun gehabt. Habt ihr ja gehört. Laub und das Fahrrad. Nichtsdestotrotz wollen wir diese kurze Konzertpause nutzen, um jetzt mal nicht Konzerte auszuwerten, sondern um über eine Musikrichtung zu reden, mit der wir beide eigentlich groß geworden sind. Ja?
Ja.
Deine Eltern waren beide in einem klassischen Orchester.
Sind's.
Und sind's noch, ne? Musiker. Mein Vater kommt aus der Musikpädagogik. Meine beiden Eltern waren ganz doll, hatten einen großen Bezug zu klassischer Musik. Also letztendlich war das die erste Musik, mit der man in Berührung gekommen ist. Und das hat uns natürlich auch bis jetzt weiter verfolgt. Inzwischen haben wir euch berichtet von Konzerten mit dem MDR Sinfonieorchester. Wir wohnen in einer Stadt in Leipzig, die nun, glaube ich, wirklich eine der Musikmetropolen weltweit ist. Hier waren Bach, Mahler, Mendelssohn, Wagner, alle waren sie hier.
Ja.
Und jetzt eben das Duo Stila Lucacio. Also insofern wurde es mal Zeit über eine Folge von klassischer Musik. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, oh nee, das wird jetzt aber langweilig, reden die jetzt über die Sonatenhauptsatzform und wie man eine Fuge schreibt? Nein, ihr Lieben, wir werden natürlich auch... Wir
reden nur über Zwölftonmusik.
Wir reden über Zwölftonmusik, über Arnold Schönberg und über die, über unsere Sicht auf klassische Musik. Ich glaube, es wird unterhaltsam.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich so wie das verkauft wird, klassische Musik und was es ist, regt es mich wahnsinnig auf.
Ja.
Also entweder es ist total verstaubt und wirklich so, dass man sagt, man geht nur hin, wenn man wirklich über 80 ist oder tot.
Ja.
Oder es ist so ein aufgebrezelter Klassikstar.
Ja.
Oder eine wahnsinnig unglaublich attraktive Pianistin.
Ja.
Bei Sony oder Universal, die dann irgendwie an so einem schwebenden Flügel sitzt mit einem Kleid, wo du denkst, hui.
Ja.
Ja. Von welchem Designer ist das denn und warum sieht man so wenig Kleid?
Ja.
Ja. Ich überspitze jetzt gerade extrem gerne so, aber ich finde, das macht für mich ganz viel kaputt von dem, was es eigentlich ist.
Ja.
Und es gab vor einigen Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau wann, doch am 31. Oktober ein Marathon in der Thomaskirche.
Ja.
Da hat der Thomas-Organist, Johannes Lang, glaube ich.
Ja.
Nicht Thomas Lang, Johannes Lang.
Ja.
Alle, Fugen und Orgelstücke von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Innerhalb von 23 Stunden.
Ja.
Und ich habe es zum großen Teil geguckt.
Oh. Ja.
Weil ich das wunderschöne Musik finde.
Gravity Bach hieß es, ne?
Genau. Und ganz, ganz spannend fand, dass jemand das erstens so durchzieht.
Ja.
Und dass es so dichte, tolle Musik gibt. So. Und es hat ganz viel mit mir gemacht, das zu spüren, dass sowas noch lebt. Und da wurden ganz viele Musiker und Leute von der ganzen Welt zugeschalten.
Ja.
Heavy-Metal-Musiker, irgendwelche Chöre aus Japan und Bilder von der ISS kamen dann plötzlich random dazu. Also es war alles ein bisschen auch sehr random-mäßig, aber da habe ich irgendwie gespürt, wow, es ist immer noch eine Musik, die Menschen total beschäftigt, über Jahrhunderte. Und wo eine ganz große Leidenschaft dahinter steckt und vielleicht auch eine andere Haltung, als sie bei uns in Deutschland zum Beispiel ist.
Ja.
Ich habe den Eindruck, bei uns ist es entweder ganz so dieses Akademische.
Ja.
Und man muss wahnsinnig intelligent dafür sein. Oder es ist eben dieser Pop-Klassik-Markt, ne? Aber es ist sehr, sehr wenig dazwischen gerade manchmal, habe ich den Eindruck, von wie das Bild von medial aufgeworfen wird oder wahrgenommen wird, was klassische Musik bedeutet.
Aber das ist doch vielleicht auch gut für unsere heutige Sendung, um sozusagen mal in die Grautöne reinzugucken, ne? Ja. Was es da noch so gibt. Weil ich glaube, das ist natürlich, die Wahrnehmung, da gibt es nichts dagegen zu sagen, ja. Aber trotzdem fallen mir gleich sofort viele Beispiele ein, wo das anders ist, ne? Und ich glaube, insofern ist es ein spannendes Thema, weil darauf basiert ja unsere Kultur, ne? Viel. Also vieles, wo wir, wenn wir hier in diesem Land unterwegs sind, kommt aus dieser Zeit, ja. Egal, ob das Architektur ist oder ob das Museen sind, die was ausstellen oder Malerei. Unsere gesamte Kultur basiert darauf und natürlich auch auf diesen Komponisten und auf diese Musik von diesen Komponisten. Und egal, ob man es will oder nicht, wenn man hier lebt, kriegt man irgendeinen Bezug dazu, ja? Und man wächst mit dieser Musik in irgendeiner Form auf, egal ob man jetzt Bach aktiv hört oder nicht. Ja?
Ich glaube, dass es aber nicht mehr so ist.
Naja.
Ich glaube, dass es nicht mehr so ist. Ich glaube, also, wenn du nicht von zu Hause aus eine gewisse Prägung hast, du gehst nicht mit der Schule mehr ins Konzerthaus.
Nein, das meinte ich auch nicht. Nur ich meinte einfach vorwiegend, dass
du, wie es aussieht,
wenn du an der Thomaskirche vorbeiläufst und einen Typ auf dem Denkmal siehst. Also weißt du, es ist in unser Stadtbild integriert. Also es hängt auch an jedem zweiten Haus, dass Goethe dort nicht war. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
also
ja.
Du kommst um bestimmte Namen nicht drum rum, es sei denn, du verweigerst dich komplett. Ja?
Ja.
Ich spreche jetzt auch nicht von den 10 Leuten, die das vielleicht nicht betrifft. Ich spreche trotzdem von einem gesellschaftlichen Bild. Ja. Mhm. Und ich finde schon, dass in deutschen Städten und gerade in Leipzig Musik eine Riesenrolle spielt, auch wenn ich da natürlich meine Brille aufhabe. Ne?
Ja. Wobei ich letztens erst wieder vor einem anderthalb Jahr im Konzert saß, im Gewandhaus.
Ja.
Und ich kann mich an kaum jemand erinnern, der unter 50 war.
Ja. Ja.
Und ich bezweifle auch, dass es viele Menschen gibt oder viele junge Menschen gibt, die zumindest 2-3 Mal in einem klassischen Konzert war oder in der Oper oder sowas.
Ja.
Gibt es fast gar nicht mehr.
Mhm.
Und deswegen ich will gar nicht so polemisch jetzt dahingehend sein, aber ich glaube, das verschwindet gerade extrem.
Ja.
Und wir werden in 20, 30 Jahren an einem so krass anderen Punkt sein, weil es diese Räume noch gibt.
Ja.
Aber ob sie so noch mit Leben gefüllt werden, so wie es jetzt noch passiert, ist echt fraglich. Und ob es dann noch diesen Bezug und diese Verbindung gibt von der nächsten Generation zu dieser Geschichte,
ja,
bezweifle ich extrem. Also okay, sehr, sehr enorm.
Aber dann bist du sehr pessimistisch, weil ich, also was ich mir vorstellen kann, dass irgendwie Gelder weniger wären und deshalb werden Orchester eingestampft oder werden Häuser geschlossen, aber dann ist es eine reine Finanzierungssache. In meiner Wahrnehmung war Klassik schon immer so, dass da eher ein älteres Publikum sitzt. Ich kann mich nicht erinnern, als ich als Jugendlicher dort war, dass da neben mir noch 40 andere Klassenkolleginnen und Kolleginnen saßen und gesagt haben, Mensch, also heute mal wieder ist Mozart-Requiem, toll. So, das war schon immer so. Also das, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt so eklatant krasser, schlimmer geworden ist als zu meiner Zeit, also ich rede jetzt von vor so 20 Jahren, ja.
Also ich kann ja mal erzählen, wie ich mich in die Musik verliebt habe.
Das ist doch mal ein besserer Anknüpfungspunkt, ja.
Als ich 5 Jahre alt war oder 4,
ja,
5,
ja,
wurde im Plauner Theater Hänsel und Gretel gespielt. Humperdinck,
ja,
heißt er so?
Ja, ja, kenne ich.
Hat die Oper geschrieben und ich saß drin und ich weiß noch, ich saß oben im zweiten Rang, erste, ja, Reihe links.
Ja.
Und ich, kennst du das, wenn man so Bilder als Kind so verinnerlicht hat und man sieht sich von außen?
Ja. Naja, ja.
Und das Gefühl hatte ich und, ja, an die Bilder kann ich mich noch erinnern, wie ich da so saß.
Ja.
Meinen Kopf hatte ich ja so auf die Lehne von diesem Balkon gelehnt,
ja,
der in Samt eingekleidet ist, in roten Samt.
Ja.
Er hat so ein bisschen gekrabbelt am Hals, ja, so, wenn man sich draufgelegt,
an meinem Bart.
Ja. Und man guckt runter und dann geht diese Oper los.
Ja.
Und die Melodie, diese Eingangsmelodie, diese Ouvertüre und dann plötzlich kommen Hänsel und Gretel und,
ja,
und als dann zum ersten Mal die Hexe reinkam,
ja,
ich habe mich so erschrocken, es hat geschaudert, ich hatte richtig Gänsehaut.
Ja. Durftest du nicht sogar mal mitspielen bei Hänsel und Gretel?
Ja, später dann, aber nicht bei, ja, Hänsel und Gretel, bei anderen Opern.
Okay.
Als Kind, ja, habe ich dann ein bisschen mehr Taschengeld dazu verdient. Freischütz war meine erste Oper, okay, wo ich mitgespielt habe.
Was hast du da gespielt? Was war denn Rolle?
Ein kleines Kind mit, ja, meinem Bruder zusammen, was in der Öffnungsszene da Karten, ja, spielt und so und, okay, mitsingt. Egal. Auf, ja, jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ich saß da drin und ich, ja, wollte jede Vorstellung dann sehen danach. Mhm. Wir waren häufiger,
ja,
und gefühlt konnte ich alles mitsingen und diese Oper ist auch immer noch in mir drin.
Ja.
Ich schaue sie mir dieses Jahr auch wieder an, am, ja, 26. Dezember,
ja,
in der Oper in Leipzig. Und wir konnten dann auch Requisiten mitnehmen vom Hexenhaus.
Mhm. Oh.
Als das Stück abgespielt war, die Fensterläden hatten wir, glaube ich, so, geil, die waren so aus Pappmaché.
Ja.
Und dann war es um mich geschehen. Und, ja, ich fand diese Welt ganz, ganz toll.
Ja.
Dieses sich verkleiden und, mhm, Rollen spielen und so ganz tief rein sich,
ja,
wegbeamen.
Ja.
Und die Musik hatte so einen Zauber dadurch.
Mhm.
Und manche Oper zum Beispiel habe ich überhaupt nicht gefühlt, weil sie viel zu lang war.
Ja.
Aber trotzdem,
ja,
habe ich die Schwere in mir aufgenommen. Ich habe mal Madame Butterfly geguckt,
ja,
mit 6.
Ja, ja.
Das geht halt 3,5 Stunden oder so.
Ja, ich finde auch Oper ist ein schwieriges Ding, um
sag
da reinzukommen.
Mal, ja, sag mal, Oper, ja, ist bei dir gar nicht so?
Nee.
Was war denn deine erste?
Mein erster Zugang zu Klassik war das Radio. Meine Eltern haben immer Radio gehört, oft MDR Figaro, der Vorgänger von MDR Klassik. Und da lief das. Und dann habe ich natürlich mit 6 Jahren meinen Lehrer kennengelernt, Jürgen Lorenz. Und der hat eigentlich das vielleicht mit mir gemacht, was bei dir Hänsel und Gretel gemacht hat. Nämlich so eine Initialzündung gemacht.
Hexe.
Ja, und natürlich ist Klaviermusik viel verbunden mit klassischer Musik. Ja. Und da gab es immer Stücke, die ich auch für mich entdecken konnte, die aber wesentlich kürzer waren als eine ganze Oper. Ja. Aber die so eine unglaubliche Tiefe hatten. So.
Ja.
Und also so Werke von Chopin, einfache Sachen, ne, auch, ne, also nicht nur die Crème de la Crème, sondern auch solche Stücke, die man dann eben manchmal so spielt, wie man, wenn man als Jugendlicher Klavier spielt, ja. Und das war für mich so der erste große Zugang zu klassischer Musik. Was ich tatsächlich oftmals lustig finde, weil auch dieses Bild, was du beschreibst, viele Ältere gehen ins Konzert und manchmal ist auch wirkt es sehr elitär fast, ne, muss, ja, man sagen, ist der Fakt, dass viele klassische Komponisten ja absolute Kunden waren.
Ja.
Also allein Beethoven ist ja zum Beispiel knapp 60 Mal umgezogen in seiner Zeit in Wien. Das muss man sich mal vorstellen. Also er ist eigentlich jedes halbe Jahr hat er die Wohnung gewechselt. Mozart, wenn man Briefe mal liest
das
von
Krasse
Mozart.
Das Krasse bei, ja, Beethoven war,
ja,
der hatte dann das Klavier auf, also gar nicht mehr die Füße ran gemacht, ja, sondern es lag auf dem Boden, das Klavier. Und auch alle standen nur noch rum, weil er ständig hier umgezogen ist. Und ich glaube einfach, das war ein sozialer Fall, weil der hat ja auch nachts irgendwann einen Krach gemacht und so.
Genau.
Und dadurch, ja, dass er ja auch so recht zeitnah das Gehör verloren hat, beziehungsweise immer schlechter wurde.
Ja.
Ist ja krass, beim Gehör ist ja meistens so, dass es bei ihm, glaube ich, ging es so los, dass die hohen Frequenzen, also die hohen Töne immer schlechter wurden und von oben sich das immer weiter nach unten verschlechtert hat. Und dann hat er am Ende wahrscheinlich nur noch so dumpfe Geräusche gehört. So.
Ja, ja.
Ich stelle dir das mal vor.
Ja, ja.
Und wenn du dann so lebst, bist du ja sozial total entkoppelt auch.
Ja.
Also du rammelst durch die Bude, als hast da kein Gefühl mehr für Klang oder Lautstärke auch.
Ich habe auch nochmal nachgelesen, es muss wohl für die ganze Nachbarschaft und auch für die Vermieter extrem strapazierend gewesen sein, mit ihm zusammenzuarbeiten, was auch beweist, dass er es praktisch nicht länger als ein halbes Jahr irgendwo ausgehalten hat.
Also
es gibt richtig so eine Karte, in Wien gibt es ein Musikmuseum und da gibt es eine Karte, wo Beethoven überall gewohnt hat, da blinkt es auf der ganzen Stadt, das ist irre.
Ja.
Mozart zum Beispiel, wenn man Mozart-Briefe liest, vor allem auch an seine Schwester und so. Also das ist
an seine Cousine, glaube ich.
Oder Cousine, genau. Ja. Ist, also obszöner kannst du nicht schreiben.
Aber ich glaube, man hat damals auch viel, also ich meine, wenn die Mikrofone aus sind, dann reden wir ja auch ein bisschen anderen Schnack, so noch.
Ja. Naja, aber trotzdem, also,
und das
aber
ist so auch ein bisschen versaut immer so.
Aber so. Also das ist so
eigentlich wie Volksmusik.
Ja,
wie Schlager, so reden die Leute eigentlich damals so. Hey, wenn hier meine Frau nicht guckt, dann
aber es ist, ich meine,
dann geht's mit uns ab.
Ich habe mal einen Brief von ihm gelesen, da hat er wirklich über eine Seite beschrieben, wie er gefurzt hat und wie wie der Duft den Raum erfüllt. Also ich will nur sagen, natürlich waren das auch zum Teil Freaks, die diese Musik komponiert haben. Und insofern manchmal, wenn ich dann so dieses Elitäre in dieser Musik sehe, dann sehe ich diese Kunden und denke so,
das ist halt ganz genau so nicht.
Ja.
Und das ist genau das Problem, was ich ganz am Anfang hatte.
Ja,
es wird ein Klassikbild gezeigt, was es nicht gibt.
Ja.
Das ist, Musik ist total lebendig. Und sie hat was mit Emotionen zu tun oder mit Geschichte oder mit den Leuten, die auch etwas entwickeln.
Mhm.
Und das, was jetzt so als Klassikmarkt so mir zumindest übertragen wird und was ich so wahrnehme, ist halt, das ist so ein Reproduzieren von etwas, was sie selber gar nicht sind teilweise.
Ja.
Also wenn ich dann diesen Chopin-Wettbewerb, Klavierwettbewerb angucke, da sind natürlich unglaublich tolle Musiker dabei.
Mhm.
Aber die Art und Weise, wie das so elitär und als Wettkampf gemacht wird, ich kann damit wenig anfangen. Natürlich kommen dann solche Leute wie Martha Argerich raus, die die Musik, wenn die spielen, das ist Wahnsinn, das ist lebendig. Dann denke ich, ich verstehe die Musik und ich sehe diesen Komponisten und höre den Komponisten, wenn sie das spielt.
Ja.
Was das für geile Kunden waren. Aber es sind immer Leute, die in ihrer Zeit waren, die sich mit ihrer Zeit auch politisch auseinandersetzen mussten. Beethoven, der sich mit Napoleon auseinandersetzen musste, der vor Wiens Toren stand und ich glaube, am Anfang den toll fand und am Ende den als Tyrann bezeichnet hat.
Ja.
Und jeder hatte auch so seine Zeit und seine Themen.
Mhm.
Und das wird komplett ausgeklammert teilweise. Und das gehört irgendwie damit dazu.
Ja.
Es muss was Lebendiges sein. Und wenn man zum Konzert geht, dann darf man auch mal johlen und klatschen. Es gab früher, war das so, wenn ein Satz ganz, ganz toll war, haben die Leute so lange geklatscht, bis der wiederholt wurde.
Ja.
Auch bei Mozart, ich glaube bei Opern und bei einzelnen Arien haben die Leute so laut geklatscht und gesagt, die wollen wir doch mal hören, die Arie. Weißt du, und heutzutage ist es so, gar keinen Fall klatschen und hier nicht das und, und man muss so und so angezogen sein und so ein Kram, so wo ich so denke, meine Leute, lass uns das doch mal lebendig halten. Warum denn so staubig?
Ja, ja.
Ich glaube, dass das nicht in allen Ländern so ist. Ich weiß nicht, wie in Südamerika Klassik gehört wird. Aber auch dieser Begriff Klassik, das ist schon ein Begriff. Da kriege ich einfach nur Pickel am Arsch. Im Gesicht wieder. Nein, wo ich so denke, Mann, Leute, das ist einfach lebendige Musik, die kann was mit uns anstellen.
Ja.
Und wenn ich Mozart-Requiem höre oder das deutsche Requiem von Brahms oder viele andere Musik, Rachmaninow, Klavierkonzert, gibt so viele Sachen. Ich war letztens im Mahlers 5. Symphonie im Andantissimo oder wie heißt der Satz, ich weiß gar nicht mehr, wie das dieser ganz, ganz langsame, hatte ich so Tränen in den Augen. Es war so wunderschön.
Ja.
Meine Fresse.
Ja, aber es ist schön, Antonio, scheinbar habe ich gestern Abend ein Thema gefunden, was dich nicht kalt lässt. Es ist schön.
Ey, es ist übelst geile Musik. Da gibt's so mega coole Sachen und ich denke immer so, warum können wir das nicht anders?
Ja.
Also ich glaube einfach, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, die ich einfach wichtig finde, auch für unsere nächste Generation. Die wichtigsten Fächer in der Schule sind Sport, Kunst und Musik. Mhm. Sport, weil es einfach wichtig ist, mit seinem Körper im Einklang zu kommen, in Bewegung zu sein. Musik und Kunst, weil es die Persönlichkeit bildet. Mhm. Und eigentlich müssten wir als Duo wieder anfangen, Schulkonzerte zu spielen. Mhm. Wir müssen das wieder etablieren.
Ja.
Wir müssen wieder an die Schulen.
Ja.
Also wenn es hier jemand zuhört, der eine Stiftung hat, Träger, lasst uns ins Gespräch kommen. Wir organisieren auch gerne mit anderen Künstlern auch Schulkonzerte. Das ist so unglaublich wichtig. Mhm. Leute müssen mit Musik in Berührung kommen. Auch mit Schauspiel, mit Ausdruck, mit Persönlichkeitsbildung. Wie soll denn unsere Gesellschaft weiter wachsen, wenn wir komplett entkoppelt werden von dieser ganzen, erstens Geschichte, wie du es am Anfang beschrieben hast, und auch von unserem Ausdruck, wenn es nur noch darum geht, nach Zahlen zu leben und nach Computern und nach ChatGPT, wo alles angeblich schon vorgedacht wird und nicht mehr selber erfahren wird, wo sollen wir da als Gesellschaft hin, wenn wir so entkoppelt sind von unserer Geschichte?
Ja.
Und deswegen, ich kann mich so in Rage reden bei diesem Thema. Ich krieg richtig Hasskabel.
Klassik triggert dich heute.
Alter.
Klassik triggert dich heute.
Weil meine Eltern ja auch klassische Musiker sind und ich komme aus dieser Welt.
Ja.
Und es hat am Anfang trotzdem auch die Lehrer drumherum, es sind tolle Leute gewesen, aber es hat ganz häufig was, egal wo du anfängst, in welcher Stadt und so, hat ganz häufig was auch mit so einem Wettkampfgedanke zu tun. Mhm. Dass Musik zum Wettkampf wird und dann musst du dann zu so irgendwelchen Musikwettbewerben und sowas, dann gibt es so eine Punktzahl drauf und sowas. Klar kann man das alles so machen. Mir fehlt da irgendwie trotzdem die andere Ebene darin, dieses Musikantische, das Spielen, dass es lebendig ist und nicht nur richtig.
Ja. War ja auch zum Teil dass richtig gute Musiker, am Ende das nannte man Kadenz.
Ja.
Ja, bei einem Werk wirklich improvisieren konnten.
Ja.
Es gab diesen Moment am Ende des Konzertes oft, wo sozusagen das Orchester setzte aus und der Geiger oder die Geigerin konnte sozusagen eine Kadenz spielen und das war eine Improvisation, die an das Stück angeschlossen hat, wenn ich mich nicht vertue. Ist das richtig, Antonio?
Absolut richtig. Ja. Es gibt verschiedene Stücke, wo verschiedene Komponisten daraufhin auch eine andere Kadenz zum Beispiel geschrieben haben.
Ja.
Also Rascher war zum Beispiel ein wichtiger Komponist und Saxophonpädagoge auch, der jetzt zum Beispiel bei verschiedenen Saxophonkonzerten verschiedene Kadenzen geschrieben hat.
Ja.
Und du kannst, je nach klassischem Werk, gibt es verschiedene Kadenzen auch. Du kannst auch Kadenz 2 oder 3 oder 4 spielen.
Ja.
Und dann gibt es auch sehr, sehr schwere Kadenzen. Und dann sagt einer, oh, der hat die Kadenz bei dem Mendelssohn-Violinenkonzert gespielt.
Ja.
Oh, krass und so.
Ja,
ne?
Ja.
Gibt es selten, dass da heutzutage noch Menschen eigene Kadenzen dazu spielen. Mhm. Ist auch wirklich schwierig.
Ja.
Weil heutzutage ist es halt ein Markt und du musst halt verschiedenste Sachen beherrschen.
Ja.
Und das ist echt eine herausfordernde Sache auf jeden Fall.
Ich will nochmal zu sprechen kommen, zum Abschluss dieses Themas, vielleicht die guten Beispiele.
Ist gut, dass ich mich nicht vorbereitet habe, sonst hätte ich jetzt 2 Stunden lang durchgelabert.
Und das hat dich so getriggert, geil.
Nee, also das ist so, ich liebe das zu sehr, das Ding so, und ich will nicht, dass es aufhört, dass es lebendig bleibt.
Ja. Ja.
Und ich möchte nicht, dass es nur eine Musik ist, die 80-Jährige hören.
Ja.
Ich möchte, dass ich hätte so Bock. Leonard Bernstein hat zum Beispiel eine Sendung gehabt im Fernsehen früher in Amerika. Ist ein ganz berühmter Komponist, der unter anderem die West Side Story geschrieben hat, ein tolles Musical, was sehr herausfordernd ist, auch zu spielen.
Ja.
Also alle Orchestermusiker, die du fragst, es ist echt nicht gar nicht so einfach zu spielen. Und war ein ganz großer Dirigent.
Ja.
Der auch Mahler zum Beispiel sehr, sehr wieder in den Fokus auch nach Amerika geholt hat. Mhm. Und der Musikbildungsfernsehen gemacht hat in Amerika. Und der hat unglaublich gut erklärt.
Ja.
Und es muss, glaube ich, wieder Leute geben, die lebendig diese Musik erklären können. Die, es gibt ein, zwei Formate, Die können wir, glaube ich, auch gerne mal in die Shownotes reinpacken, ja, was jemand interessiert ist.
Mir fällt auch sofort ein, es gab auch mal eine Reihe von Sir Simon Rattle, ja, war lange Zeit der Chefdirigent von den Berliner Philharmonikern. Und der hat eine Reihe, aber ich glaube noch mit dem Birmingham Symphony Orchestra, ja, wo er sozusagen moderne Komponisten vorstellt.
Ja.
Und das wirklich seziert und mal am Klavier sitzt, dass man einzelne Parts von dem Orchester spielen lässt. Sehr, sehr spannend. Man kriegt wirklich einen Zugang vor allem auch zu moderner Musik, also aus dem 20. Jahrhundert.
Ja.
Mir fallen aber auch Leute ein, die direkt hier in Leipzig vor Ort sind. Also zum Beispiel Gregor Meyer.
Ja.
Er ist der Dirigent des Gewandhauschores. Ja?
Ja.
Und er ist natürlich da auch als jemand, der letztendlich der Chef ist von einem Chor des Gewandhauses, dazu verpflichtet, klassische Werke aufzuführen. Ja,
ja.
Und das machen sie auch und wirken auch mit natürlich bei den großen Konzerten hier in der Stadt. Aber er setzt sich auch immer wieder mit zeitgenössischen Komponisten und Künstlern auseinander. Er hat zum Beispiel ein Projekt gehabt mit Martin Kohlstedt, mhm, Pianist aus Weimar, und dem Gewandhauschor, wo es viel auch um Improvisation ging. Jetzt hat er ein Projekt gehabt, gerade mit Philipp Rumsch, der auch hier in der Stadt eine Art Pianist und Soundtüftler ist, und da was auf die Beine stellt, wo es auch um letztendlich moderne Kompositionen geht, die aber aufgebrochen werden.
Ja.
Und wir dürfen euch an dieser Stelle verraten, wir haben nächstes Jahr auch ein Projekt mit dem Gewandhauschor, haben wir noch gar nicht gesagt irgendwo.
Nee.
Ja, aber man sieht es schon auf unserer Website, wir beschäftigen uns zusammen mit dem Gewandhauschor im nächsten Jahr, im Juni, mit der Musik von Avo Pärt. Und das wird auch so eine Mischung aus Werken von Avo Pärt und...
Der dieses Jahr 90 wird?
Ja, er hat auf jeden Fall Jubiläum und ist gerade Artist in Residence am Gewandhaus.
90, glaube ich.
Ich glaube 90,
der Wahnsinn.
Ist unglaublich alt und ist Artist in Residence hier in Leipzig am Leipziger Gewandhaus. Und ihm zu Ehren findet sozusagen einige Konzerte mit seiner Musik statt, unter anderem unseres. Und das wird auch eine Mischung aus ausgeschriebenen Parts und Improvisationen. Und das ist auch so jemand, wo ich sagen würde, genau so ein Typ hält Klassik frisch.
Ja.
Und in unserer Nachbarschaft hier, gleich nebenan, wohnt eine junge Pianistin, sie heißt Johanna Summer. Und sie kommt ursprünglich vom Jazz, aber sie hat
Klassik.
Einige...
Oder, Klassik.
Kommt sie aus der Klassik?
Ja.
Naja, aber sie hat Jazz studiert.
Ja, aber die ist ganz, ganz, ganz tolle klassische Pianistin. Ich kenne sie, seit sie 6 oder 7 ist und sie kam ganz krass aus der Klassik und war da richtig, richtig gut.
Ja, ja, total. Aber sie
und hat dann Jazz studiert.
Genau, ja. Aber sie gilt jetzt als Jazz-Pianistin.
Ja.
Ne? So, aber mit einem klassischen Background.
Ja.
Und sie hat auch 2 wundervolle Alben gemacht, wo sie letztendlich sich mit klassischer Musik auseinandersetzt, die aufbricht und improvisiert. Und das aber nicht, wie früher Jacques Louisier gesagt hat, ich verjatze jetzt Bach und dann spielen wir eine Fuge und jemand spielt einen Swing-Rhythmus drüber, ja, sondern sie tut das auf eine unglaublich schöne Art und Weise, also so, wo man das Gefühl hat, da verfließen die Grenzen zwischen Klassik und Improvisation und es ist nicht so wie ich verjatze Bach, sondern sie macht da, hat einen ganz modernen Ansatz, das zu tun. Und das sind eben auch so Leute, wo ich sagen würde, die halten natürlich diese Musik in Ehren, ne, und gehen damit sehr behutsam um, aber es passiert irgendwie was Neues daraus. Ne?
Ja.
Und das finde ich, sind nicht ganz tolle Beispiele, alleine hier in der Nachbarschaft, wo ich sagen würde, das sind noch genau diese Grautöne, die es braucht. Und das sind auch Leute, wo ich so das Gefühl habe, da darf eben auch beim Konzert nach dem ersten Satz geklatscht werden.
Und gepupst. Ihr Lieben, wir sind heute richtig im Musiker-Nerd-Talk angekommen, habe ich den Eindruck.
Ja, klar.
Also so nerdig wie im Und da haben wir gerade erst nur 10% des Eisberges gesehen.
Antonio, ich habe noch so viele Stichpunkte hier stehen, zum Beispiel Pferdekutschen. Ihr wollt mit dir über Pferdekutschen reden? Weil die sind ja früher alles mit der Pferdekutsche gefahren. Überleg mal, Mozart, wenn er einen Gig hatte in Dresden.
Ich glaube, die sind jetzt verboten in Wien, ne?
Es kann sein.
In Paris, glaube ich.
Aber Fakt ist, die sind alles mit der Pferdekutsche gefahren. Überleg mal, wenn du einen Gig hast in Dresden, dann musst du eine Woche mit der Pferdekutsche dahin düsen. Und wie sich dann dein Rücken angefühlt hat und deine Po-Muskeln.
Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich.
Aber das Thema müssen wir abkürzen. Leider.
Ja, leider. Nein, aber ich wollte noch was sagen. Also, liebe Leute, ihr könnt wirklich mal gerne in die Kommentarleiste reinschreiben, was die Musik mit euch macht.
Ja.
Und ich kann da total falsch liegen. Und ihr könnt auch wirklich ganz ehrlich reinschreiben, ich kann mit der Musik überhaupt nichts anfangen. Eigentlich Theater und sowas ist überhaupt nicht mein Ding.
Ja.
Aber ich sehe ja eigentlich das Duo perspektivisch in den nächsten 20, 30 Jahren auf diesen Opern und Theaterbühnen.
Ja.
Weil das für mich heilige, besondere Orte sind.
Ja.
Da passiert Magie.
Ja.
Und klar kann auch in einem Club, wo 3 Bier schon an die Wand geworfen wurden, auch was passieren. ja. nämlich Fäulnis. Nein, aber und das ist auch cool, ein Stehkonzert ja. und alle schwitzen und sonst was, aber ich finde diese Opern und Theaterbühnen sind meine... Ist ja. mein Zuhause.
Ja, das ist doch ein versöhnlicher Abschluss, Antonio, weil mir geht's auch so.
Ich möchte, dass diese Orte lebendig bleiben.
Naja, der Respekt, der da dieser Musikform entgegengebracht wurde, mit diesen Konzerthäusern und alleine auch, ich finde auch, dass man sich ein bisschen schick macht. Also es heißt nicht, man muss sich nicht auftageln, aber dass man sich schick macht, weil man da etwas Besonderes erleben kann, nicht muss. Es passiert ja nicht immer, der Zauber, ne? Aber das finde ich so, das mag ich an klassischer Musik. Ich mag es nicht, wenn man sagt, das muss so sein, ja, aber dieser Respekt, zu sagen, oh, guck mal, so ein Haus nur für Musik. Es hat ja keinen anderen Zweck. Es muss nicht unfassbar wirtschaftlich sein. Es muss, weißt du, es unterliegt nicht diesen Gesetzgebungen, worüber wir heute immer sprechen, dass alles irgendwie sich lohnen muss und sonst was. Und es ist einfach ein Haus für die Musik, wo man sich schön macht und da reingeht, um ein bisschen davon irgendwie den Zauber abzubekommen. Und wenn alle diese Stimmung haben, das merkst du auch als Künstler ganz, ganz doll, dann passieren tatsächlich in einer Häufigkeit diese Momente, das ist erstaunlich.
Und das ist genau das, was ich am Anfang eigentlich sagen wollte.
Ja.
Ich habe den Eindruck, wir kommen immer mehr in eine Zeit, wo alles zahlenmäßig aufgehen muss. Mhm. Man muss davon irgendwie reich werden.
Ja.
Nur dann ist es wichtig und ja. gut und ja. hat es eine Relevanz. Also wenn du als Fußballer, also jetzt als Fußballer muss ja eigentlich das Ziel sein, wer ist der zweite Milliardär nach Cristiano Ronaldo. Ich ja. übertreibe gerade, ja, aber so ja. ist, zu zugespitzt wird das gerade.
Ja.
Und wenn ich dann den Regionalliga-Fußball sehe und dann ja. die Leute, wie die das feiern,
ja.
Dann spüre ich, dass es ganz viele trotzdem noch gibt, die merken, es geht gar nicht darum. Mhm. Es geht um die Sache.
Mhm.
Und dieses als Gemeinschaft etwas zu erleben.
Ja.
Und ich möchte, dass Klassik nicht immer mehr zu einem Wettbewerb wird.
Ja.
Ich möchte auch nicht, dass Klassik immer mehr zu einem Wunderkinder-Pla-Plups gemacht wird.
Mhm.
Darum geht's nicht. Darum geht's auch, ich glaube, das geht nicht darum in der Musik von Mahler oder
ja.
Brahms oder Beethoven oder Mozart.
Ja.
Klar waren das auch besondere Musiker und Genies, aber die haben gerungen.
Ja.
Da ging's um ganz was anderes als nur um so eine Show.
Ja.
Es ist mehr als Show, Leute.
Ja.
Und das will ich. Und das ist auch unsere Musik.
Ja.
Und auch wenn es heute mal eine quersitzende Sendung war, die vielleicht für manche, die mit so einer Musik und auch generell so tief in Musik gar nichts zu tun haben, sollen die einfach mal hören,
ja.
wie wir dafür brennen,
ja.
dass irgendwie was Wahrhaftiges entsteht.
Ja.
Und selbst wenn es nicht ihre Musik ist, da steckt für uns halt viel drin. So. Und deswegen regt es mich wahnsinnig auf. Es regt mich wahnsinnig auf.
Ich liebe dich, dass ich das, also das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht, ich wollte über Pferdekutschen reden zum Beispiel. Aber gut, Antonio, wir gehen zum nächsten Thema über, was ich schon immer von dir wissen wollte.
Das ist so, wie wenn man immer in diese Museen reingeht. Das ist immer nur noch, es ist nur noch diese Fassade irgendwann. Und ich will das nicht. Das ist ja, klar, langweilig.
Nein, das ist genau die richtige Energie.
Oh.
Ach. Antonio, was ich schon immer von dir wissen wollte, pass auf, ich habe eigentlich drei, naja, vielleicht anschließend an unsere Folge, die Frage, hast du ein Lieblingswerk in der Klassik?
Nee, gibt's nicht.
Frag mal mich.
Aber es ist, was mich am meisten geprägt hat, war Tschaikowskis erstes Klavierkonzert in B.
Okay.
Das ja. habe ich als junger Mensch unglaublich häufig rauf und runter gehört und die ja. Kinderszenen von Schumann.
Ja. Finde ich auch ganz toll.
Habe ich eine tolle Aufnahme von Barenbäumen
ja.
Als Kind schon gehört.
Ja.
Ah, wahnsinnig tolle ja. Werke.
Ja.
Und viele Opern. Naja, gut. Einfach spannend. Super viel Musik.
Die Oper unterscheidet uns, da komme ich nicht so richtig rein.
Ja, ich habe das halt auch als Kind mitgemacht auf der Bühne.
Ja, ja. Naja, mein Lieblingsstück, das will ich wirklich, wirklich empfehlen, weil ich finde, es ist die schönste Melodie, die je geschrieben wurde und auch die längste Melodie.
Erzähl.
Ravel, zweites Klavierkonzert, zweiter Satz.
Ja.
Und da gibt es ein paar Aufnahmen von Michelangeli zum Beispiel, ist meine Liebste, und auch von Martha Argerich, der Pianistin. Die seien euch wirklich ans Herz gelegt. Das ist eine Melodie, ich fange jedes Mal an zu heulen.
Oh.
Das ist eine Melodie, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, 128 Takte. Geht alleine der eine Melodiebogen. Mhm. Also es ist wirklich, glaube ich, der längste Melodiebogen, der je geschrieben wurde. Und es ist wirklich so unglaublich schön.
Na, der längste Melodiebogen ist von John Cage. Das Stück, was 500 Jahre geht oder so. Und aber, in Wernigerode, glaube ich, aufgeführt wird.
Genau, das kann gut sein. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmbar als schöne Melodie. wenn so ein Ton 3 Jahre gehalten wird und dann eine Viertelpause kommt, die nur 1,5 Jahre geht. Aber interessant. Also wir merken uns Tschaikowski und Ravel. Antonio, was ist deine Frage?
Was ich schon immer von dir wissen wollte, ist vielleicht ganz gut, wenn du dein Leben als Akkord spielen müsstest. Welcher wäre es? Welcher Akkord?
Welcher Akkord? Na, spontan fällt mir ein 7 Kreuz 9.
Oh, krass.
Wusstest du es?
Ich dachte, ein Kreuz 11.
Ich glaube, ich spiele immer.
Major
Nee, nicht Major. Obwohl, Major Kreuz 11 ist auch schön. Das passt zur Sonne.
Ich dachte, das passt eher zu dir.
Ja, es kann sein. Mir fällt jetzt der eine Akkord ein, weil der kann irgendwie alles.
Okay, gut.
Er ist richtiger Musiker-Nerd-Talk. Also merkt es euch.
Wie? Welcher?
Hä?
Welcher?
7 Kreuz 9.
Ja.
Vielleicht noch B13. So. So, jetzt aber genug hier geschwafelt. Antonio, letzte Frage. Wie wärst du als Minnesänger?
Als Minnesänger?
Ja, klar.
Wissen die Leute überhaupt, was ein Minnesänger ist?
Naja, Walter von der Vogelweide zum Beispiel. Das waren Typen, die sind halt rumgefahren, manchmal mit einer Laute.
Ja.
Und haben dann für die Prinzessinnen und Prinzen gespielt.
Genau. Ja, oder beziehungsweise, ja, genau, so unterhalten und so Liebeslieder. Eigentlich sind es so die Wolfgang Petris ihrer Zeit.
Genau. Da sind wir doch wieder am Anfang. Die Armbänder.
Ja, Wolfgang Petri ihrer Zeit.
Ja, wie wärst du als Minnesänger?
Ich glaube, viel zu schnulzig.
Aber dann wärst du doch ein perfekter Minnesänger.
Ja, ja.
Du wärst ein perfekter Minnesänger.
Ja, ja.
Ich wäre zum Beispiel eher der Hofnarr.
Ja, ja, absolut.
Und ich wäre aber relativ schnell im Kerker.
Ja.
Ich würde dann denken, na komm, also heute kannst du mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja. Und dann zack, hier, du kommst eine Woche in Kerker. Das war mir zu viel.
Nee, also Minnesänger, das wäre ja wahrscheinlich schon mein Ding gewesen.
Ja. Und mit welchem Komponisten würdest du gerne mal einen Urlaub verbringen?
Oh, ich glaube, das sind viele, die, mit denen du jetzt nicht so gerne in Urlaub fahren würdest.
Naja.
Also alle, die ich spannend finde, sind einfach absolute soziale schräge Typen. Gustav Mahler.
Ja.
Also so ein absolut schräger Typ.
Ich wäre, so einfach wie das klingt, ich wäre mit Mozart gerne mal eine Woche. Weil wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag, wisst ihr ja. Ja. Und dann könnten wir zusammen unseren Geburtstag feiern. Und ich glaube, das wäre ein richtiger Freak. Ich
weiß gar nicht, wie man früher Geburtstage gefeiert hat.
Naja, der hat bestimmt gut gefeiert. Der wusste, wie feiern geht. Das sag ich dir, der wusste, wie feiern geht. Das
absolut,
kannst du aber sagen.
Definitiv.
Also da hätten wir zusammen schön geforzt.
Ja, ich weiß nicht. Ich fände, also Schönberg wäre auch lustig, weil es so ein krasser Kontrast wäre.
Ja.
So, also das.
Da hätten wir mal erzählt.
Kurt Weil wäre vielleicht auch spannend.
Kurt Weil wäre spannend, das stimmt.
Ich finde Kurt Weil ganz gut.
Ich würde
Kurt Weil nehmen.
Gut. Okay, das ist eine gute Antwort. Ich schüttel schon hier die Box. Das große Halbwissen, Deep Talk oder Quatsch.
So heißt die nächste Kategorie.
Ja.
Ich bin dran mit Ziehen.
Du darfst ziehen.
Hier ist eine Box mit 6
was
Fragen.
Was reden wir heute noch neben Maulwürfen?
Ich glaube, ist deine Frage.
Und klassischer Musik.
Pilze.
Pilze.
Haben wir schon geklärt, magst du nicht.
Ja, aber ich muss dazu sagen, weil wir bei Thema Klassik sind, John Cage, ja, war großer Pilzkenner.
Ja.
Der wurde sogar als Fachmann auf so Pilzseminaren eingeladen.
Nein.
Ja, ja, ja. Und das beschreibt auch gut so ein bisschen die Musik des 20. Jahrhunderts, Freunde. Ich muss da eine Minute mal was dazu sagen, weil ihr müsst euch vorstellen, das Regal an emotionalen Stücken, an Stücken, die traurig machen, an Stücken, die fröhlich machen, an riesigen Opern. Das Regal war gefüllt, die Bibliotheken waren voll. Und viele Komponisten im 20. Jahrhundert wurden dann auch Erfinder. Und das konnte man gut beobachten bei Leuten wie Olivier Messiaen zum Beispiel, der sich auseinandergesetzt hat mit Vogelstimmen. Er hat Vogelstimmen transkribiert, ist dafür um die Welt gefahren, hat Vögelstimmen aufgezeichnet. Das findet man in seiner Musik. Der hat seine Musik in Farben beschrieben, wie so ein Kirchenfenster.
Es gibt ja auch Menschen, die Akkorde und Musik in Farben sehen und
total
hören.
So Olivier Messiaen zum Beispiel und John Cage war eigentlich der größte Erfinder, war fast mehr Erfinder als Komponist. Er hat ein berühmtes Stück geschrieben, 433, wo exakt nichts passiert. Der Pianist kommt auf die Bühne, hebt den Deckel, sitzt davor und macht nichts. Ja? Und das hat ja auch so ein bisschen, sage ich mal, diese, vielleicht haben die sich auch damit auseinandergesetzt, mit dieser, sage ich mal, verstaubteren Klassikwelt. Ja? Weil das war natürlich aufrüttelnd. Leute wie Stravinsky, Le Sacre du Printemps, die erste Aufführung in Paris, da haben die Leute die Sitze rausgerissen und haben nach vorne geschmissen.
Ja, und nicht nur das, es gab ja diese Lager dann auch im Publikum von Pro und Contra.
Ja,
und die haben sich geschlagen im Konzert.
Großartig. Und John Cage war eben wirklich großer Erfinder, hat ganz tolle Sachen gemacht. Zum Beispiel gibt es ein Stück von ihm, ich weiß nicht, das sind 80 Seiten.
Ja.
Und der Pianist kann, also es ist mit Orchester das Konzert, und der Pianist kann sich selbst die Noten einordnen. Es gibt keine Seitenzahlen. Es gibt nicht 1, 2, 3, 4, sondern der Pianist kann einfach wahllos die Reihenfolge der Blätter machen. Oder John Cage hat ein Stück gehabt, da waren nur die Notenzeilen drauf und überall, wo irgendwie ein bisschen Dreck war, hat er eine Note hingemacht. Und das Interessante ist, die haben mal eine Untersuchung gemacht mit Leuten, dass die Musik, die den höchsten Zufall hat, wie bei John Cage, der manchmal auch Notenwerte gewürfelt hat einfach, wirkt auf die Leute genauso wie die größtmögliche serielle Musik, also die Musik, die nur noch erdacht ist, wie bei Pierre Boulez zum Beispiel, wo jeder Notenwert abgeleitet ist.
Schönberg.
Ne? Genau, wo alles ganz genau eigentlich einem mathematischen System folgt. Das Lustige ist, dass die Wahrnehmung dieser beiden Extreme, also extremer Zufall und extreme Kontrolle, die gleiche ist. Und das finde ich so, das sagt Sophie auch übers Leben. Finde ich, ne? Dass das eigentlich in der Wahrnehmung ist, es am Ende das gleiche Ding. Und jetzt bin ich natürlich abgeschweift, es ging um Pilze, aber eigentlich wollte ich diesen Monolog halten.
Das hast du sehr gut gemacht.
Danke.
Hier ist noch eine andere Frage, Bach oder Beethoven?
Bach.
Gut, bei mir heute Beethoven, sonst Bach.
Stimmt, heute warst du mehr Beethoven.
Gut.
Antonio Lucaccio. Mensch, also das hätte ich nicht erwartet. Ich bin richtig voller Glückseligkeit. So eine emotionale Folge.
Ich frage
mich
wirklich, ob die Leute überhaupt uns folgen können.
Nee, aber es ist bestimmt, aber es ist doch schön, mal ein bisschen Emotions.
Also wenn ihr uns nicht folgen könnt, dann entfolgt uns nicht. Sondern abonniert diesen Kanal, lasst einen Kommentar da. Also sagt mal wirklich, ob es klassische Musik gibt, die was mit euch macht. Ja. Und schreibt uns bitte. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Ja. Packt vor allem noch, also oder
und packt eure Tipps drunter.
Ja.
Also wenn jemand irgendwas hat, wo er sagt, ey, hier Wolfgang Petris letzte Oper, die fand ich so tief, ging so tief.
Müsst ihr hören. Apropos, wir können noch was auf unsere Playlist packen, Antonio.
Ja.
Ich habe was mitgebracht, einfach aus dem Grund, wir haben eine Happy-Playlist und ich dachte jetzt, okay, jetzt irgend so ein klassisches Werk daraus draufpacken, passt irgendwie nicht so richtig in die Playlist. Ich habe aber ein Stück, was ich einfach nach wie vor sehr oft, sehr gerne höre, eigentlich alle seine Musik, alle seine Alben. Die Rede ist von Stromae, einem belgischen Künstler. Viele kennen ihn natürlich, er ist wahnsinnig populär. Ich finde, das ist einer der ganz großen Künstler unserer Zeit. Und es gibt ein Stück von ihm, was ich liebe, Santé heißt das. Und das ist für, eigentlich, es heißt in diesem Text, es ist auf Französisch, ist es für die, die nicht feiern, beziehungsweise die nicht feiern können, weil sie unsere Schulen putzen, weil sie unseren Müll wegbringen, weil sie Arbeiter sind. Ne? Also für alle die sozusagen ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten, aber eben keinen Applaus bekommen, ist dieses Stück. Und ich finde es einfach einen ganz großartigen Künstler, ein tolles Thema, ein tolles Lied, deshalb Santé von Stromae.
Super. Und von mir Tame Impala, neues Album rausgebracht.
Ja!
Ich liebe die Band. Viel Spaß mit dem Hit Dracula.
Oh, ein guter Abschluss.
Wir wünschen euch eine gute Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, egal wo ihr jetzt steckt.
Ja.
Macht's euch gut und macht das, worauf ihr Bock habt.
So sieht's aus.
Ciao. Ach,
tschüss.